Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Benedikt Kaninski, schönen guten Abend. Gekämpft bis zum Umfallen und am Ende doch verloren. Für die deutschen Volleyballerinnen gab es heute bei der Weltmeisterschaft im polnischen Lodz gegen Serbien den ersten Dämpfer. Sven Herold berichtet.
Dritter Auftritt, erste Niederlage für die deutschen Volleyballerinnen bei der Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Serbien am Ende zu stark. Dabei präsentierten sich die DVV-Frauen hellwach und agierten über weite Strecken unheimlich stark. Im ersten Satz lag das Team von Bundestrainer Vital Heinen lange vorn, wurde erst kurz vor dem Ende abgefangen, verlor mit 23 zu 25. Der nächste Durchgang in Lodz genauso eng, wieder hält Deutschland lange mit, um dann auf der Zielgeraden doch noch abgefangen zu werden. Und schließlich im dritten Satz das gleiche Spiel. Die Weltmeisterinnen aus Serbien müssen alles geben, um auch diesen Durchgang zu gewinnen. Diesmal mit 25 zu 23.
Die eigenen schwarz-weiß gekleideten Fans im Rücken hatte der THW Kiel lange nicht. Heute spielte Kiel nach 3 Auswärtspartien wieder vor heimischem Publikum. Gegen den ungarischen Meister Pik Szeged zeigte der THW eine souveräne Leistung und gewann am Ende mit 34 zu 29. Finn-Ole Martins.
Grund dafür war eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Lange tat sich der THW schwer und konnte sich vor allem bei seinem Torhüter Thomas Schmirkwa bedanken, der mit 17 Paraden die Basis dafür legte, dass Kiel im zweiten Abschnitt mehr und mehr davonziehen konnte. Trainer Philipp Jicher hatte eine Antwort gefordert auf die Niederlage eine Woche zuvor im slowenischen Celje und seine Mannschaft lieferte sie dann in Durchgang 2, angeführt von Rückraumspieler Harald Reinkind und Rechtsaußen Niklas Ekberg, die sich mit 5 bzw. 6 Treffern besonders torfreudig zeigten. So weist Kiel nun 4:2 Punkte nach 3 Spielen auf.
Und von der Handball-Champions League geht's zur Fußball-Champions League der Frauen. Da hat sich der FC Bayern heute für die Gruppenphase qualifiziert. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gab es heute ein 3:1 gegen Real Sociedad San Sebastian. Taufik Khalil hat das Spiel verfolgt.
Sowas nennt man dann wohl einen ziemlich gelungenen Fußballabend. Mit 3:1 besiegen die Frauen des FC Bayern die spanischen Vizemeisterinnen von Real Sociedad aus San Sebastian und ziehen in die so wichtige Gruppenphase der Champions League ein. Die Ausgangslage war nach dem Sieg in Spanien vor einer Woche schon nicht schlecht, doch die Münchnerinnen wollten sich gar nicht erst auf das Verwalten des 1:0-Sieges einlassen und dominierten die Gegnerinnen vor allem in Durchgang 1 komplett. Folgerichtig die Tore, das 1:0 macht Linda Dallmann direkt selbst von links, beim 2:0 schießt sie auf rechts eine Gegenspielerin dann so an, dass der Ball unhaltbar ins Tor kullert. Kurz vor der Pause erhöht Lea Schüller mit ihrem 50. Treffer am Bayern-Trikot sogar auf 3:0. Daran ändert auch der Anschluss von San Sebastian direkt anschließend und ein paar starke Minuten in der zweiten Hälfte nichts. Die Münchnerinnen ziehen in die Gruppenphase und schauen am Montag nach Nyon zur Auslosung. Mitte Oktober geht's dann los.
Gute Laune also bei den Damen des FC Bayern, bei den Herren sieht die Lage dagegen ganz anders aus. Als aktueller Tabellenfünfter ist dem Rekordmeister die Oktoberfeststimmung so richtig vergangen. Morgen könnte sich das mit einem Sieg im Abendspiel gegen Bayer Leverkusen wieder ändern. Philipp Nagel.
Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Julian Nagelsmann. Bemerkenswert deshalb, weil die Abschluss-PK mit ihm anders ablief als sonst. Nagelsmanns Antworten waren kürzer, seine Antworten klarer. Show-Einlagen hat man vergeblich gesucht.
Dass die letzten 2 Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge über einen als negative, ich glaube, ist auch normal.
Der junge Bayern-Trainer merkt deutlich, dass sich die Gesamtsituation aufgrund der 4 sieglosen Ligaspiele zugespitzt hat. Gewinnt sein Team morgen nicht gegen Leverkusen, halten es nicht wenige Experten für möglich, dass dann offen über seinen Job als Bayern-Trainer diskutiert wird. Und Nagelsmann hat heute deutlich gemacht, er stellt sich der Verantwortung. Wenngleich er eine Sache aber ebenfalls festhalten wollte.
Mir ist aber auch bewusst, dass ich jetzt nicht für alles verantwortlich bin. Ja, in den letzten 2 Wochen ist schon inflationär oft mein Name gefallen und wenig andere Namen. Und dass ich sehr viel für den Job investiere und auch weiß, dass ich den Spielern immer klare Abläufe in die Hand gebe und auch weiß, dass ich mit ihnen, das würde ich schon behaupten, dass ich ein ganz ordentlicher Mensch bin, auch ordentlich mit ihnen umgehe. Und demnach ist mir schon bewusst, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Bin mir aber auch bewusst, dass ich mich nicht aus der Verantwortung stehle. Mache ich auch nicht, aber ich schlafe. Identisch wie die Wochen davor auch.
Die Länderspielpause hat Nagelsmann jedenfalls genutzt. Nach eigener Aussage hat er sich jedes einzelne Spiel in dieser Saison nochmal komplett angeschaut. Denn auch er kennt die Mechanismen der Branche. Gegen Leverkusen zählt morgen nichts anderes als ein Sieg.
Ich habe oft gesagt, Mut ist das Anagramm von Glück. Auch trotz Ergebnissituation weiterhin mutig auftreten, mutig Entscheidungen treffen und nach wie vor sich bewusst sind, dass wir bei München sind, dass wir natürlich nicht auf dem Tabellenplatz stehen, der unserem Anspruch gerecht werden sollte oder gerecht wird, ist auch klar. Dass wir lieber heute als morgen Tabellenführer wären, ist auch selbsterklärend. Dass uns aber auch bewusst ist, dass wir am Payday auf Platz 1 stehen müssen, ja, und dementsprechend noch auftreten wollen morgen. Morgen ist noch nicht Payday, trotzdem brauchen wir Punkte und brauchen Siege.
Eine klare Ansage also von Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Klar war auch die Botschaft von Leverkusen-Stürmer Sardar Azmoun. Der iranische Nationalspieler hat sich in einem Instagram-Beitrag mit den Frauenprotesten in seinem Heimatland Iran solidarisiert. Auslöser der Proteste war der Tod von Mahsa Amini, die mutmaßlich durch Polizeigewalt umgekommen sein soll. Gestern ist Sardar Azmoun aus dem Kreis der Nationalmannschaft nach Deutschland zurückgekehrt. Heute äußerte sich dann auch Leverkusens Trainer Gerardo Seoane und stärkte Azmoun den Rücken.
Wir sind bemüht, jeden einzelnen Spieler, wenn er zurückkommt, so schnell wie möglich zu integrieren, einzufangen und auch mit Sardar natürlich gewisse auch Empathie auch zeigen und dieses Thema mit ihm versuchen auch zu besprechen und ein gewisses Gehör auch zu haben und natürlich ihn auch zu unterstützen. Ich muss sagen, dass Sardar ein großes Vorbild ist für alle in seinem Engagement, in seinem Verhalten. Und ich glaube, es ist jetzt auch an uns, einen Arm über ihn zu legen und versuchen, ihn mitzunehmen in dieser schwierigen Situation.
Durch seine klare Position gegen das Regime riskiert Azmoun unter anderem seinen Verbleib in der iranischen Nationalmannschaft. Ein Unentschieden und 6 Niederlagen, das ist die ernüchternde Bilanz des tabellenletzten VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. Der Rauswurf von Trainer Thomas Reis war die Folge des Ganzen. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Thomas Letsch. Am Samstag feiert er im Spiel gegen Leipzig sein Debüt als Bochumer Trainer. Wie er tickt, weiß Alexander Lorenz.
Wer Thomas Letsch fragt, na, wer bist denn du so?
Ja, dann würde ich denen erstmal erzählen, dass ich nicht aus dem Pott komme, sondern dass ich aus dem Schwabenland komme. Ein Privatleben habe, in dem ich verheiratet bin und eine Tochter habe und mich jetzt absolut am richtigen Fleck fühle hier beim VfL Bochum.
Los ging seine Trainerkarriere bei den Stuttgarter Kickers. Weitere Stationen waren unter anderem in Österreich und zuletzt in Holland. Dort schaffte es Letsch vergangenes Jahr mit Vitesse Arnheim ins Pokalfinale. Mit 54 glaubt er,
dass ich durch das, dass ich auch nicht mehr blutjung bin, schon das ein oder andere mitgenommen habe.
Trotzdem muss er sich in Bochum beweisen. Die erste Bundesliga und dann auch noch Abstiegskampf, alles Neuland für Letsch. Bisher war er mit seinen Teams immer ziemlich weit vorne unterwegs.
Natürlich ist mir durchaus bewusst, wie die Tabellensituation ist beim VfL Bochum und dass es sicherlich leichtere Aufgaben in der Welt gibt als diese.
Letsch steht für hohes Pressing und direktes Spiel nach vorne, hat damit einen anderen Stil als Trainervorgänger Thomas Reis.
Ich bin überzeugt von dem Fußball, den ich spielen möchte, aber ich möchte die Spieler nicht überzeugen, sondern ich möchte dahin kommen, dass die Spieler von diesem Fußball überzeugt sind.
Was haben der Vatikan und der Papst mit dem Sport zu tun? Gar nicht so wenig, wie man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Seit heute findet im Vatikan nämlich ein internationaler Sportkongress statt. Dazu werden insgesamt 250 Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Lisa Weiß mit den Einzelheiten.
Sprechen sollen unter anderem die Präsidenten des Internationalen Olympischen bzw. Paralympischen Komitees oder der UN-Flüchtlingskommissar. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Vatikan mit dem Sport befasst. Vor 6 Jahren gab es beispielsweise schon einmal eine internationale Sportkonferenz. Der aktuelle Kongress steht unter dem Eindruck von Corona und Ukraine-Krieg. Bei Kriegen, Spaltung und viel Einsamkeit könne Sport sehr helfen, so der Sekretär der Vatikanischen Familienbehörde. Bei dem Treffen jetzt soll es vor allem darum gehen, wie man Menschen durch den Sport in die Gesellschaft eingliedern kann, beispielsweise Geflüchtete, Häftlinge, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder auch Frauen, wie es in der Mitteilung des Vatikans heißt. Auch die Kluft zwischen Amateur- und Profisport solle kleiner werden. Der Sport müsse den Mensch ins Zentrum rücken, fordert der Vatikan. Beim Treffen soll auch eine gemeinsame Abschlusserklärung in Anwesenheit des Papstes verabschiedet werden. Ein Aufruf zum Handeln an die Welt des Sports und die Politik.
Die Olympischen Spiele 1992, die ersten Spiele nach der Wiedervereinigung. Aus 2 deutschen Teams der BRD und DDR sollte 1 werden. Das hatte etwa zur Folge, dass Bahnradfahrer Andreas Walzer kurzfristig aus dem Olympiateam ausgeschlossen wurde. Seine Teamkollegen holten ohne Walzer Gold. Nur ein Beispiel für die Schwierigkeiten bei der Vereinigung des ost- und westdeutschen Sports.
Nach so vielen Jahren des getrennten Auftretens bei Hauptwettbewerben konnte man nicht erwarten, dass wir jetzt sagen, so jetzt sind wir eine Mannschaft und alle haben sich lieb.
Eine sehr anschauliche Geschichte, die mein Kollege Raphael Späth im Players Sport Podcast beleuchtet. Players ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der DLF-Audiothek zu finden. Und das war Sport aktuell mit Benedikt Kaninski. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.